HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Büchler. Wenn im Waldzustandsbericht von einem stabilen Gesundheitszustand des hessischen Waldes die Rede ist, dann runzelt er die Stirn. Christoph von Eisenhardt-Rothe. Er ist Landesgeschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und er weiß, die Bäume haben ihren eigenen, langsamen Lebensrhythmus. Wie sehr sie unter dem viel zu trockenen Sommer 2018 gelitten haben, wird sich erst im nächsten und übernächsten Jahr zeigen. Wie steht es tatsächlich um den hessischen Wald? Was muss geschehen, damit unsere Wälder mit den Folgen des Klimawandels zurechtkommen? Und welche Rolle können sie spielen beim Klimaschutz? Fragen an Christoph von Eisenhardt-Rothe, jetzt in HR Info das Interview. Herr von Eisenhardt-Rothe, ich würde gerne einen akustischen Waldspaziergang mit Ihnen machen. Kommen Sie mit?
Gerne.
Wie geht's denn, wenn Sie so durch den Wald laufen, jetzt im Herbst? Da sind ja jede Menge Blätter auf dem Boden, gelb, rot, braun. Und da ist dieser Duft nach der feuchten Erde. Wie geht's Ihnen dabei?
Also mir geht's dabei ganz wunderbar. Ich fühle mich im Wald, wie man so schön sagt, sauwohl. Es ist wahnsinnig viel zu entdecken. Ich bin gerne und oft mit meiner Familie zum Glück draußen. Wir haben einen Hund. Und der zieht uns immer raus und manchmal zeigt er uns auch irgendwas, was er wieder erschnuppert hat. Ich war gerade vorhin draußen und da habe ich wieder so einen wunderhübschen Pilz entdeckt. Da denke ich mir immer so, ja, das gibt's eigentlich wirklich nur im Wald.
Mehr brauche ich gar nicht. Können Sie den Satz beenden? Ein Waldspaziergang ist für mich
Entspannung, Bereicherung, Erholung und einfach so ein bisschen Finden zu sich selbst auch.
Können Sie denn als Landesgeschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald überhaupt so ganz unbeschwert, gedankenverloren durch den Wald gehen? Oder müssen Sie immer gucken, ob da nicht doch irgendwo ein Borkenkäfer lauert?
Naja, ich bin seit meinem 11. Lebensjahr in unserer Jugendorganisation der Waldjugend und beschäftige mich sonst auch viel mit Naturschutz, mit Wald. Und ich glaube, am prägendsten war natürlich das Forststudium. Da sieht man dann in jedem Baum zum Glück nicht nur Holz, aber was da kreucht und fleucht und ob er gerade gewachsen ist oder schief oder warum er gerade gewachsen ist und schief oder warum er so hoch ist und nicht klein und krüppelig. Aber ich muss sagen, das war nach dem Studium schlimmer. Das ist ein bisschen besser geworden. Ich sehe jetzt, glaube ich, schon auch einfach mehr, wie ich es vorhin schon sagte, mehr das Individuelle am Wald, dem einzelnen Baum, an der einzelnen Landschaftsform oder wie immer man es sagen will.
Ein bisschen genießen geht also auch. Gehen wir noch mal ein Stückchen weiter und da kommen wir zu einem Fichtenwald und da sind offensichtlich schon einige gefällt worden. Sieht das jetzt häufig so aus in hessischen Wäldern gerade? Ist die Fichte so das Opfer des Hitzesommers 2018?
Also der Fichte geht's wirklich momentan, wenn man so sagen will, an den Kragen. Nein, der Fichte geht's wirklich schlecht momentan. Die Fichte ist jetzt kommt wieder der Forstwissenschaftler, ein Flachwurzler und hat dadurch wirklich in diesem Sommer extrem gelitten, weil das Wasser im Boden nicht zur Verfügung stand. Sie konnte sich das Wasser nicht aus tieferen Bodenschichten holen, wie andere Bäume das machen, weil einfach die Wurzeln bei der Fichte ganz oberflächennah sind. Hinzu kam eben, dass die Hitze den Borkenkäfer ein fantastisches Milieu geboten hat, sich zu vermehren und auszubreiten. Und wir hatten im Frühjahr eine starke Blüte. Das ist für uns als Menschen immer sehr interessant. Jeder kann sich daran erinnern, im Frühjahr dieser feine gelbe Staub, der überall drauf war. Manche haben gedacht, das wäre aus der Sahara. Nein, das war die Fichte, die geblüht hatte. Das kostet dem Baum auch sehr, sehr viel Kraft, so eine Blüte. Und wir hatten im Januar den Sturm Friederike, der auch viele der Bäume so ein bisschen angewackelt hat, sage ich mal, und Feinwurzeln abgerissen hat. Und das hat insgesamt als Gesamtpaket der Fichte sehr schlecht getan.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Trockenheit, Hitze und Borkenkäfer? Ist der Baum dann so gestresst oder so schwach, dass er dem nichts mehr entgegenzusetzen hat?
Also normalerweise, wenn die Bedingungen normal sind für die Fichte und da kommen eine Handvoll Borkenkäfer angeflogen, sage ich mal, und bohren sich in die Borke ein, dann reagiert die Fichte mit Harz. Sie verklebt sozusagen sehr brutal den Käfer, der erstickt dann und aus ist es. Aber wenn eben zu wenig Wasser da ist und wie bei uns Menschen auch, wenn wir uns nicht gut ernähren, dann können wir Angriff von Krankheiten oder wie auch immer man sagen will, schlechter abwehren. Und dort ist es eben auch so, der Harzfluss der Fichte war gestört, weil der Baum halt nicht mehr so vital ist. Und ja, weil eben die Bedingungen auch durch die Wärme, dann entwickeln sich natürlich auch die Larven des Borkenkäfers. Der Druck war einfach so stark und dann multipliziert sich das, die Kurve nimmt steil zu und es gibt einfach dann so viel, unendlich viele Käfer, sodass er sich ja massiv ausbreiten kann.
Also der Fichte geht es richtig schlecht. In dieser Woche hat das Umweltministerium den Waldzustandsbericht 2018 für Hessen veröffentlicht. Und da lese ich ja als erstes, der Gesundheitszustand des hessischen Waldes ist insgesamt stabil geblieben. Da könnte man ja den Eindruck gewinnen, Gott sei Dank, alles gar nicht so schlimm. Der hessische Wald ist einigermaßen gut durch den Sommer gekommen. Teilen Sie diese Einschätzung? Ist das so? Alles nicht so schlimm?
Ja, man muss natürlich immer, wenn man sich eine Statistik anguckt, wie waren die Rahmenbedingungen? Das Entscheidende ist, dass die Erhebung, sprich als die Forstwissenschaftler draußen im Wald waren und haben sich die einzelnen Bäume an diesen Stichprobenpunkten angeguckt, war es Juli, August. Im Juli, August.
Da war der Sommer ja noch lang.
Da war der Sommer noch lang. Wenn man überlegt, wir haben vor zwei, drei Wochen fast noch Temperaturen bis kurz vor 30 Grad gehabt. Und da war eben der Sommer sozusagen fast noch normal. Es war zwar trocken und es war zwar heiß, aber eben wir waren in diesem langen Sommer eigentlich noch völlig in der Mitte. Und da waren diese Schäden, die wir jetzt sehen und die man gerade nicht nur bei der Fichte, auch bei der Buche sieht, noch nicht so zu sehen. Das wird sich aber im nächsten Jahr, 2019, mit Sicherheit sehr viel deutlicher zeigen. Es gibt einen schönen Vergleich. 2003 war auch ein sehr, sehr heißer Sommer. Manch einer mag sich vielleicht daran erinnern. Mhm. Und die Jahre 2005 und 2004 insbesondere natürlich, die waren, also dann, was den Waldzustand angeht, wenn man sich die Kurven anguckt, ging es also steilst nach oben.
Das heißt, da kommt noch was auf uns zu und wir können jetzt uns nicht trösten und sagen, ah, jetzt hat es mal wieder geregnet, Gott sei Dank für den Wald, jetzt ist alles wieder gut, so kurzfristig funktioniert das nicht.
Nee, der Wald ist ein verhältnismäßig träges System. Bäume werden ja mehrere hundert Jahre alt, je nach Baumart. Und so das gesamte Ökosystem reagiert langsam. Man kann bei einem Wald nie den Baum als einzelnes Individuum sehen, sondern es ist immer ein Zusammenspiel von Bäumen, von Boden, von anderen Tieren, Insekten, aber natürlich ganz entscheidend auch vom Klima, also von dem Einfluss des Wassers, Winde, Stürme, Temperaturen.
Sie haben schon gesagt Klima. Würden Sie sagen, das, was wir erlebt haben, dieser trockene, heiße Sommer, ist das einfach ein Ausnahmefall jetzt oder glauben Sie, dass es Zusammenhänge gibt mit einer globalen Erwärmung?
Klima ist immer was Langfristiges, über einen längeren Zeitraum. Aber trotzdem ist dieser eine Sommer nicht nur ein Ausreißer. Wir haben seit Jahren immer wieder Rekorde an Durchschnittstemperaturen für Monate. Also ich weiß gar nicht, wenn man auch im Fernsehen oder in der Zeitung liest, da ist ja eigentlich jeder zweite Monat ist unnormal und nicht nach unten, dass es irgendwie besonders kalt war oder besonders regenreich, sondern es ist immer, ja, es war der trockenste Monat, es war der heißeste Monat.
Alle Rekorde im Vergleich, fallen.
Ja, alle Rekorde fallen. Und wenn man diese ganzen Jahre nimmt und macht eben die Durchschnittstemperatur, dann geht leider diese Kurve eben auch nach oben. Und von daher ist für mich das natürlich ein einzelner Sommer, aber es ist ein ganz klares Zeichen von Klimawandel, was wir hier beobachten. Leider.
Ist das was Ihnen Sorge macht oder was Sie persönlich angeht?
Wenn man sich im Wald und im Naturschutz engagiert, muss man immer einen langfristigen Blick haben. Und von daher macht mir das sehr große Sorge, weil ich will, dass unsere Ökosysteme, dass unser Wald stabil ist, in seiner ganzen Reichheit und Schönheit erhalten bleibt, so wie er ist. Das Schlimmste, wenn wir uns mit der Thematik Artensterben beschäftigen, und das muss man zwangsläufig, ist der Klimawandel. Die meisten Arten werden einfach sterben, weil sich die klimatischen Bedingungen in ihrem Habitat, in ihrem Lebensraum verändern. Das ist schon voll im Gange. Das ist jetzt natürlich keine Art, die bei uns vorkommt, aber der Eisbär, die Bilder der ertrinkenden Eisbären, weil das Poleis so stark schmilzt, das ist nur ein sehr gutes Beispiel das passiert im Großen und im Kleinen bis hin zu irgendwelchen Mikroorganismen bereits jetzt auch bei uns.
Jetzt könnte ich aber auch sagen, hier von wegen Klimawandel, die Fichte, die wächst bei uns in Hessen an Stellen, wo sie gar nicht hingehört. Die ist nämlich da angepflanzt worden, weil sie so ein schöner Wirtschaftsbaum ist und weil man da so gute Holzwirtschaft mit betreiben kann und Geschäfte machen kann. Also hat die Fichte nicht auch noch ein ganz anderes Problem neben dem Klimawandel?
Die Fichte ist dort in dem Maße natürlich vor vielen Jahren gepflanzt worden, aus einer gewissen Not heraus. Wenn man sich anguckt, diese Bestände, die jetzt 70, 80 Jahre alt sind, das sind die, die jetzt auch in Anführungsstrichen der Forstmann von der Ernte sprechen würde, dieser Bäume, die sind alle in den Kriegsjahren oder den Nachkriegsjahren gepflanzt worden. Teilweise auf Blößen, die entstanden sind, weil die Leute Brennholz brauchten, weil die Leute Bauholz brauchten, um die zerstörten Städte, die zerstörte Infrastruktur wieder aufzubauen. Und von daher haben die Leute gesagt, was ist der Baum, der uns hilft, ganz schnell wieder Holz zu liefern? Und das war eben die Fichte. Und die Fichte ist leicht anzubauen und ist unkompliziert in ihrer Pflege. Aber dann hat man sie natürlich auch auf Standorten gepflanzt, wo sie nicht unbedingt hingehören.
Das Problem haben wir also heute auch zusätzlich zur Erwärmung.
Das Problem haben wir auch, dass die Fichte auf Standorten vorkommt, wo sie nicht hingehört. Aber die Fichte ernährt natürlich auch die Forstwirtschaft. Also
ein wichtiger Baum.
Ist der sogenannte Brotbaum, sagt man immer. Also die Fichte wird weniger werden. Wir haben eine Abnahme die letzten 18 Jahre, also seit dem Jahr 2000, um 8%. Das ist unglaublich viel. Es gibt 8% weniger Fichte heute als noch im Jahr 2000.
Und Sie haben eingangs gesagt, ihr geht's an den Kragen. Das heißt das Tschüss, Fichte? Ist die irgendwann weg? Was
die
haben wir
Fichte
denn im Wald für Bäume?
Gerade auf diesen Standorten, wo sie nicht hingehört, wo die Wasserversorgung zu schlecht ist, wo es zu trocken ist, da wird die Fichte nicht mehr vorkommen. Da wird sie sich nicht halten. Sie wird sich vielleicht jetzt da noch ein bisschen verjüngen, aber diese Bestände werden auch nicht alt werden. Da gehören andere Baumarten hin, Mischbaumarten, Laubbaumarten. Und die Fichte wird auf ausgewählten Standorten vorkommen. Dafür gibt es zum Beispiel auch Karten. Also die Forstwissenschaft entwickelt dort oder hat Karten entwickelt. Je nachdem, wie sich der Klimawandel entwickelt, mit 1 Grad, mit 2 Grad, mit 4 Grad, wo kann die Fichte noch stocken, wie der Forstmann sagt, also wachsen. Das wird deutlich weniger werden. Aber die Fichte ist der Baum, der, wenn wir uns Gedanken machen, wie wir Holz verwenden, die entscheidende Rolle spielt. Sie können keinen Dachstuhl aus einer Buche oder einer Eiche bauen. Und da muss man sich Gedanken machen, welche anderen Baumarten spielen eventuell bei einem Klimawandel eine Rolle.
Das heißt, da kommt eine ganze Menge Arbeit, also fast ein bisschen ein Umbau des deutschen Waldes auf uns zu. Haben Sie denn den Eindruck, dass so die großen Waldbesitzer, also das Land Hessen zum Beispiel, die Städte und Gemeinden gut aufgestellt sind für diese Aufarbeitung der Schäden, für die Klimaanpassung? Haben die genug Leute?
Das ist eben die Frage. Wir haben die letzten 20 Jahre immer wieder Forstreformen gehabt, die dazu geführt haben, dass die Reviere größer geworden sind und dass man eben Forstleute, insbesondere Waldarbeiter sozusagen, wie auch immer man es nennen will, vor die Tür gesetzt hat oder abgebaut hat. Also das Ergebnis ist das Gleiche. Es gibt weniger Forstwirte, die direkt für den Waldarbeiter arbeiten. Es gibt natürlich forstliche Unternehmer. Aber der ist nicht am nächsten Tag da oder bestenfalls innerhalb weniger Stunden, wie es der eigene Forstwirt würde. Und das rächt sich natürlich jetzt. Und jetzt komme ich zurück zur Fichte. Der Borkenkäfer, der die Fichte befällt, der breitet sich halt unheimlich schnell aus. Jeder, der das beobachtet im Wald und so ein sogenanntes Käferloch, also so ein Borkenkäferloch sieht, das ist innerhalb von wenigen Wochen ist das doppelt so groß oder dreifach so groß. Und dem können Sie nur begegnen, wenn Sie entsprechend Personal auf der Fläche haben, die befallenen Bäume, wenn der Käfer sozusagen im Baum ist, fällt und dieses Holz aus dem Wald rausschafft, damit der nicht infektiös sozusagen auf andere Bäume wirkt. Das schaffen sie nicht mit dem Unternehmer, der 4 Wochen später kommt. Dann ist der Käfer schon im nächsten Baum.
Das heißt aber doch, wir sind nicht gut aufgestellt, was das aktuelle Problem angeht.
Wir brauchen meiner Meinung nach mehr Forstleute auf der Fläche. Wir brauchen mehr Waldarbeiter, die direkt dem Waldbesitzer zuarbeiten, ja.
H-Info, das Interview mit Christoph von Eisenhardt-Rothe. Wir befinden uns ja auf einer akustischen Wanderung durch den hessischen Wald und wir kommen jetzt hier an so einer weißen Box vorbei. Die gehört zu jedem unserer Interviews. Da legen wir immer was rein für unsere Interviewgäste. Und Sie können das jetzt einfach mal aufmachen, mal reingucken.
Tada.
Aha.
Was sehen Sie?
Also als oberstes liegt ein Foto. Vielleicht ist das so ein bisschen Anspielung auf mein Studium in München, in Bayern, weil das in Bayern doch verbreiteter ist, häufiger im Wald vorkommt als hier, der sogenannte Wolpertinger.
Ja, er kennt sich aus. Also das ist so ein Karnickel mit Geweih und Flügeln, so ein wildes Fabelwesen.
Genau, und Entenfüßen und sieht also ganz crazy aus.
Die ganze Kiste ist voller Wolpertinger, Waldschrate, Waldgeister und ein paar Blätter habe ich auch noch dazu gelegt. Haben Sie sowas schon mal gesehen, vielleicht bei der Jagd oder so?
Höchstens, wenn ich auf dem Hochsitz mal eingeschlafen bin, ja.
Dann kommen die. Aber was sagt das zu unserem Verhältnis zum Wald aus? Diese Fantasiefiguren, die sagen all die Geschichten. Was sagt das zu unserem Verhältnis zum Wald aus? Vielleicht zu diesem speziell deutschen Verhältnis zum Wald.
Die Deutschen haben schon ein sehr besonderes Verhältnis zu ihrem Wald. Also wenn man sich ein bisschen mit Wald beschäftigt und dann irgendwo Schnittmengen mit der Kunst findet, da kommt man natürlich ruckzuck in der Romantik raus, mhm, wo ja Dichter und Maler und andere Künstler sich mit Wald beschäftigt haben. Aber auch natürlich heute beschäftigen sich sehr viele noch ja, spirituell und auch eben Kunst im Wald.
Emotional.
Emotional. Ich glaube, dass wir Deutschen, ja, mein Freund der Baum hat ja mal jemand gesungen.
Ja.
doch irgendwie eine besondere Beziehung zum Wald und zum Baum haben. Ich weiß nicht, ob das einfach daran liegt, weil wir auch noch so viel Wald haben im Verhältnis, mhm, zu anderen Nationen. Ich finde das sehr, sehr schön, wünsche mir aber trotzdem manchmal, dass wir uns noch mehr um unseren Wald kümmern. Also mit uns meine ich die Gesellschaft.
Ja, und wenn man jetzt an den Hambacher Forst guckt, dann tun sie das doch. Da sind Menschen jahrelang, haben in Bäumen, in Baumhäusern gelebt und haben den Wald jetzt gerettet vorerst. Macht sich da auch was deutlich?
Ich weiß nicht, ob es das in Frankreich oder in England auch gäbe. Wahrscheinlich nicht. Oder in Italien. Das gibt es wahrscheinlich wirklich nur in Deutschland. In Baumhäusern dort zu leben, ist natürlich auch, ich will nicht sagen eine besondere Heldentat, aber schon, das zollt großen Respekt den Menschen gegenüber, die dort das gemacht haben und die es auch geschafft haben, diese Thematik in die Öffentlichkeit zu bringen. Also persönlich muss ich sagen, es ist schade, dass es erst bei den letzten paar Hektar sozusagen geschehen ist, weil der Hambacher Forst war sehr viel größer, war, ich glaube, 1500 oder fast 2000 Hektar groß.
Jetzt sind es noch 220.
Jetzt sind es noch 220, also ein Zehntel von dem Ganzen. Der Hambacher Forst ist für mich ein Symbol einer gewissen Doppeldeutigkeit, weil der Wald ist der am stärksten meiner Meinung nach unterm Klimawandel leidet. Ich sagte ja schon, es sind sehr, sehr lange Zeiträume und der Klimawandel geht so rasend schnell. Wir haben es diesen Sommer gesehen. Er geht so unglaublich schnell und der Wald kann nicht da so schnell drauf reagieren. Und deshalb ist es wichtig, dass wir so schnell wie möglich die Energiewende voranbringen und dafür sorgen, dass wir weniger Klimagase in die Atmosphäre bringen, damit wir eben keinen weiteren Temperaturanstieg haben. Und das ist ja nicht nur der Temperaturanstieg, sondern wir verschieben ja alles in der Atmosphäre. Wir haben weniger Niederschlag in gewissen Gebieten. Dafür gibt es in anderen Gebieten dann extremste Niederschläge, wie jetzt in Italien zum Beispiel. Das ist für mich ein ganz klares Zeichen, dass Klimawandel passiert. Und jeder, der es negiert, der ist für mich blind oder hat in der Schule nicht aufgepasst. Ich muss es so dramatisch sagen, dass man nicht versteht, dass Klimagase, sprich Kohlenstoffdioxid, einfach für eine andere Ein- und Ausstrahlung in der Atmosphäre sorgen. Das ist Physik, das ist Grundlage. Genauso wie man die Photosynthese verstanden haben muss, dass nämlich der Baum es ist, der uns eigentlich ja auch vor dem Klimawandel wieder retten kann, weil er nämlich das Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre rauszieht und als Kohlenstoff im Holz bindet. Das ist eigentlich auch sowas, weshalb ich Wald auch in gewisser Weise bewundere.
HR Info, das Interview mit Christoph von Eisenhardt-Rothe. Wir gehen noch ein Stück weiter und stehen jetzt vor Bäumen, die mir plötzlich als Klimaretter erscheinen wollen. Kann das eine Aufgabe sein für den Wald, Klima zu retten? Und zwar noch in weiterer Hinsicht, nicht nur indem er einfach wächst, sondern auch indem wir ihn nachhaltig nutzen vielleicht?
Ja, Also wenn wir es ganz orthodox nehmen müssten, müssten wir eigentlich jeden Quadratmeter, den wir entbehren können, aufforsten. Mhm. Weil jeder Hektar Wald in Hessen bindet im Schnitt im Jahr etwa um die 7 Tonnen Kohlenstoffdioxid, CO2. Das kann kein anderes Ökosystem, kein anderes Landökosystem. Die Meere haben auch noch gewisse Funktionen, aber ich rede jetzt mal von dem Bereich, in dem wir leben. Die Bäume binden dieses CO2 und machen daraus ein Produkt, nämlich Holz. Binden diesen Kohlenstoff in Holz ein und schenken uns dadurch eigentlich einen Rohstoff, aus dem wir unglaublich viele Dinge machen können. Zellophanpapier, Papier selber, Stühle, Tische, Bänke, ein Fußboden, ein Dachstuhl, Brücken. Wir können sogar inzwischen 5- oder 10-stöckige Häuser aus Holz bauen. Und indem wir das machen, dieses Holz zu verwenden, sorgen wir dafür, dass der Kohlenstoff, der eben eingelagert wurde vom Baum, dort gebunden bleibt und nicht wieder in die Atmosphäre freigegeben wird.
Das macht aber nur Sinn, wenn ich das Buchenholz nicht gleich in den Kamin, in den Schwedenofen schiebe hier zu Hause.
Genau, das ist das Entscheidende. Also ich will niemandem den Ofen verbieten. Ich habe selber einen und das ist behaglich und gemütlich. Aber es ist nicht unbedingt sinnvoll hochwertiges Holz. Also wir müssen das, was wirklich gut verwendbar ist, um es langlebig zu binden, das müssen wir optimieren noch bei uns. Und da wünsche ich mir mehr Initiativen, gerade von der Öffentlichkeit, dass wir uns mehr Gedanken machen, wie wir Holz verwenden können. Wir sind zwar ein Holzimportland, Deutschland. Etwa 50% unseres Holzverbrauchs werden importiert. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir dieses Holz bestmöglich nutzen. Leider, und da bin ich leider dann auch wieder bei 50%. 50% des Holzes, was bei uns wächst, landet im Ofen. Und zwar gleich. Statt sich Gedanken zu machen, was kann ich aus diesem Holz noch machen? Und wenn es eine Spanplatte ist, das ist im ersten Moment für einen Forstmann ein relativ minderwertiges Produkt. Aber wenn ich das unter klimatischen Gesichtspunkten sehe, ist alles, was nicht sofort verfeuert wird oder eben auch verfault, das Beste für den Klimaschutz.
Das heißt aber, Sie sprechen auch jetzt nicht direkt für Wildnisgebiete zum Beispiel, wo man den Wald einfach in Ruhe lässt, sondern Ihre Idee ist die Nutzung, die forstwirtschaftliche Nutzung des Waldes.
Also wir brauchen dann entsprechendes ausgewogenes Verhältnis. Der Wald ist ein Ökosystem, was für wahnsinnig viele Tier- und Pflanzenarten, also ein ganz, ganz wichtiger Lebensraum, den wir erhalten müssen. Aber wir müssen schauen, dass wir da das richtige Maß finden. Also sprich Natur- und Artenschutz mit Augenmaß dort, wo es sinnvoll ist. Ich bin überhaupt gar kein Freund davon, zu sagen, wir legen jetzt einfach mal da 1000 oder 1500 Hektar am Stück, legen wir still. Da wachsen oft Baumarten, die eben die Fichte oder die Douglasie mit drin, wo ich überhaupt gar keinen Sinn drin sehe, das stillzulegen, statt dieses Holz, was dort steht, in einer geordneten, nachhaltigen Nutzung, sprich keine Kahlschläge. Nein, wir holen uns die Bäume, die hipsreif sind, mit denen ich eben was Gutes machen kann, ein Holzhaus bauen beispielsweise. Die holen wir uns und lassen den Wald sich immer weiter, immer wieder verjüngen. Und das ist für mich eigentlich das beste Wirtschaften mit dem Klimaschutz. Wenn ich diese Flächen stilllege, dann habe ich zwar auch einen Speicher an Kohlenstoff in diesem Bestand, der erreicht aber irgendwann ein Maximum. Irgendwann ist sozusagen der Eimer voll und er wird dann nicht voller. Aber wenn ich Forstwirtschaft habe, dann nutze ich den Zuwachs und nehme sozusagen das, was uns der Wald als CO2-Bindepumpe, als Klimaschutzwunder schenkt, das nutze ich und schaffe es aber trotzdem, und das ist eben dann sozusagen der gesellschaftliche Appell, in diesen Flächen trotzdem das bestmögliche Maß an Naturschutz zu erreichen. Das geht nur mit artenreichen, mit gemischten Waldbeständen. Mit gemischt meine ich jetzt nicht nur unterschiedlichste Baumarten, sondern auch alt neben jung, dass ich also wirklich immer einen dauerhaften Bestand habe und nur das nutze, was eben nicht nur nachwächst, sondern was ich auch nutzen kann. Aber das Gesamtgefüge des Waldes wird dann nicht gestört.
Vielen Dank, Christoph von Eisenhardt-Rothe. Vielen Dank für Ihre Ideen zum Wald als Klimaschützer. Ja, glaube ich, dann sind wir durch unsere kleine Runde durch den hessischen Wald. Mein Name ist Stefan Büchler. Den Podcast dieser Sendung finden Sie bei uns online unter hrinforadio.de.